Die Kinder, die haben ja ganz fantastisch zugehört und ich habe ein kleines Angebot für euch. Ihr habt ja gemerkt, die Erwachsenen haben sich gar nicht gemeldet bei der Frage, ob sie Weihnachten mögen. Ich denke, das hat Konsequenzen und ich weiß nicht, ob ihr dafür seid, aber ich würde den Erwachsenen gerne Hausaufgabe aufgeben. Wer ist dafür vor den Kindern? Jawohl, helle Begeisterung, aber ich kann das nicht kontrollieren. Deswegen habt ihr die Aufgabe, zu Hause die Eltern zu kontrollieren. Ich werde zwei Geschichten vorlesen. Zwei Geschichten und ihr müsst die Eltern abfragen und gucken, ob die wirklich zugehört haben. Okay? Abgemacht? Wunderbar. Warum? Das ist der Einstieg in meine Predigt. Warum? Wir werden gleich verstehen, was dieses Wörtchen zu bedeuten hat und in welchem Zusammenhang diese Frage gestellt wird. 9 Monate lang saßen Mariam Rostampur und Marzi Amirizadeh im Iran im Gefängnis, weil sie sich als ehemalige Muslime zu Christus bekehrt haben. Dann wurden sie von den Behörden inhaftiert, wurden ins Gefängnis gesteckt, 9 Monate lang immer wieder bedrängt, immer wieder bedroht. Sie sollten ihren Glauben aufgeben, widerstanden sie dem und hielten fest an Jesus Christus. In Nordkorea, so schreibt Open Doors, ist in diesem Sommer eine 33-jährige Mutter von 3 Kindern hingerichtet worden, weil sie Bibeln verteilt haben soll. Ihr Mann, ihre 3 Kinder und ihre Eltern wurden alle nach dieser Hinrichtung in ein Straflager interniert. Ein Straflager, in dem die Menschen üblicherweise bis zu ihrem Tod inhaftiert bleiben. In China wurde Pastor Zhang im Dezember 2004 zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Warum? Weil er Christ ist. Im Gefängnis erlitt er vor 2 Jahren einen Schlaganfall und ist seitdem halbseitig gelähmt, was seine Leidenszeit weiter verstärkt. Mohammed aus Ägypten wuchs in einer religiös fundamentalistischen Familie auf und war selbst ein sehr eifriger Verfechter des Islam. Eines Nachts erschien ihm Jesus Christus von Nazareth im Traum. Und seit diesem Tag oder seit diesem Traum plagten ihn Zweifeln, bin ich auf dem richtigen Weg? Und er beschäftigte sich damit und er bekehrte sich zu Christus. Als seine Familie das herausbekam, stellte sie ihm nach, sperrte ihn ein, verprügelte ihn und als er sich weigerte, zum Islam zurückzukehren, drohten sie ihm, dass sie ihn töten würden. Und seitdem lebt er getrennt von seiner Familie, von seinen 4 Kindern, im Untergrund, immer in der Gefahr, gefunden und getötet zu werden. Wisst ihr, es ist schwer, über Menschen zu berichten, die verfolgt werden, die gequält und gefoltert werden, die vielleicht sogar, wie wir das auch gehört haben, getötet werden, wenn man selber in einem weichen, warmen Bett aufwacht. Wenn man sich morgens, wie das wahrscheinlich alle gemacht haben, unter eine warme Dusche stellen kann, wenn man in völliger Selbstverständlichkeit sagen kann, esse ich Wurst, Käse, Marmelade, Nutella zum Frühstück. Wenn man vielleicht anschließend die schwere Entscheidung hat, ziehe ich ein Hemd an, ein Sakko, Pullover vielleicht, das grüne Hemd, das rote, das weiße Hemd. Und sich dann in völliger Sicherheit einfach auf den Weg in eine der 20 Kirchen machen kann. Als ich mich in den vergangenen Tagen inhaltlich auf diesen Tag und auf diese Predigt vorbereitete, war ich doch sehr erschüttert über die vielen, vielen Berichte von den verfolgten Christen in unserer Zeit. Erschüttert, aber auch bewegt von Menschen, die um Christi willen leiden. Und in der Fülle dieser Eindrücke, dieser Berichte, dieser Nachrichten tauchte bei mir eigentlich eine einzige Frage immer und immer wieder auf. Eigentlich nur ein Wort, welches ich als Leitfaden für diese heutige Predigt benutzen möchte. Warum? Warum werden Menschen, weil sie an Jesus glauben, verfolgt, gedemütigt, geschlagen, vielleicht sogar getötet? Was ist die Ursache dafür? Wir haben die Zahl vorhin gehört, dass 100 Millionen Menschen, weil sie an Christus glauben, bedrängt werden, ihren Glauben nicht frei ausleben können. Warum? Und um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, müssen wir in dieser Geschichte unserer Menschheit sehr, sehr weit zurückgehen, ganz an den Anfang, um den ersten Auftritt des größten Feindes Gottes zu sehen. Satan, der Feind, der Widersacher Gottes, kommt in das Paradies, in die Idylle der göttlichen Schöpfung und wendet sich gegen Gott, indem er die Menschen, die Gott geschaffen hat, die ihm nachfolgen, die eine Gemeinschaft mit ihm haben, zur Rebellion gegen Gott verführt. Und von dem, was uns die Bibel andeutet, war dieser Widersacher Gottes einst ein strahlendes Geschöpf in Gottes Himmelswelt, bis er verstoßen wurde. Wir lesen in Hesekiel 28, du warst ein glänzender, schirmender Cherub und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Ein Gott warst du und wandelst inmitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel in deinem Tun, von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevel und hast dich versündigt. Da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Und seit diesem Moment, seit dieser Trennung, seit diesem Verstoß des Teufels aus der Himmelswelt, gibt es diesen Kampf zwischen Gut und zwischen Böse, zwischen Gott und Satan. Der Fürst dieser Welt, wie die Bibel ihn auch nennt, er zieht dabei alle Register mit einem Ziel, Menschen von Gott wegzuhalten. Wir erfahren nicht viel über die allerfrühste Menschheitsgeschichte. Es sind wenige Sätze, in der die Bibel das thematisiert. Aber in dieser frühen Menschheitsgeschichte ist es vor allem das Instrument der Tatsünde, die der Teufel einsetzt. Und wir können das nachlesen in der Bibel, dass es so schlimm gewesen ist, was die Menschen getan haben, dass Gott eigentlich nur eine einzige Aussage machen kann. Der Herr sah, dass die Menschen auf der Erde völlig verdorben waren. Alles, was aus ihrem Herzen kam, ihr ganzes Denken und Plan, war durch und durch böse. Das tat ihm weh und er bereute, dass er sie geschaffen hat. Und er sagte, ich will die Menschen wieder von der Erde ausrotten. Und nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere auf der Erde, von dem Größten bis zum Kleinsten und auch die Vögel in der Luft. Es wäre besser gewesen, wenn ich sie gar nicht erst geschaffen hätte. Das ist ein hartes Urteil. Knallharte Aussage über die Menschen der damaligen Zeit. Und das zeigt einfach, wie verdorben die Zeit war. Was der Teufel erreicht hat. Wie verstockt er die Herzen der Menschen gemacht hat. Eine einzige Familie ist ausgenommen. Mit Noah und seiner Familie startet Gott einen Neuanfang. Und nach der Sintflut, so lesen wir das auch in der Bibel, sehen wir, dass die Menschen sich vermehren, dass sie sich ausbreiten, dass sie die Welt bevölkern. Und plötzlich, das kann man wunderbar nachvollziehen, ändert der Teufel seine Strategie. Wir sehen aus der Geschichte, dass nun die Zeit der ersten Hochkulturen anfängt. Die Menschen leben nicht nur in kleinen Grüppchen zusammen, sondern sie bilden sich zu Völkern. Sie wählen einen König. Und aus dieser Zeit in Ägypten, in Mesopotamien, rund um diese drei Flüsse, Euphrat, Tigris und den Nil, da sehen wir, dass Kulturen entstehen. Die Menschen schaffen plötzlich etwas. Und eigentlich tun sie das, was Gott ihnen aufgetragen hat. Sie machen sich die Erde untertan. Es ist die Zeit, von der wir sehen, dass die Menschen die ersten großen Bauwerke errichten. Die Pyramiden zum Beispiel. Hier entstehen die sogenannten Weltwunder, von denen heute noch die Menschen schwärmen. Wie konnten die Menschen damals das bauen? Es ist so die erste Zeit der großen Erfindungen. Die Blütezeit, die erste Blütezeit der Menschen. Es gibt nur einen einzigen Haken. Die Menschen verlieren nach und nach dieses Wissen, diese Erinnerung um diesen einen wahren Gott. Wir wissen doch, Noah mit seiner Familie, das waren doch die, die für gerecht gehalten wurden, die dieses Wissen bewahrt haben. Aber seitdem ist eine lange Zeit vergangen und die Menschen basteln sich aus verschiedenen Naturereignissen, aus der eigenen Fantasie und aus überliefertem Halbwissen ihre eigene Götterwelt zusammen. Gott und seine Geschichte wird nicht mehr benötigt. Und dieser Prozess dieser alternativen Religionen lässt sich nahezu lückenlos über die gesamte Menschheitsgeschichte nachvollziehen. Bei nahezu allen Völkern dieser Welt. Plötzlich entstehen völlig neue Formen des Glaubens und möglicher Religion. Es ist ein Prozess, der seinen vorläufigen Höhepunkt in der allmählichen Abschaffung Gottes durch die Bewegung der Aufklärung beinhaltet. Und unsere heute Wissenschaftsgläubigkeit, wonach nur das als wahr und existent gilt, was wissenschaftlich belegt und bewiesen ist, ist eigentlich das Ergebnis dieser langen Entwicklung. Aber es ist nicht nur das. Die Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott und mit der Religion will ich nichts zu tun haben, die klammern sich an die Wissenschaft. Das, was bewiesen ist, ist wahr, der Rest ist Unsinn. Und nebenbei existieren weiterhin die Angebote der verschiedenen Religionen und Glaubensgemeinschaften, Glaubenspraktiken, die ja die absurdesten Ideen völlig neu konzipieren, sodass ein perfektes Netzwerk aus den verschiedensten Angeboten bereitgehalten wird. Eigentlich kann man sagen, für jeden Geschmack etwas dabei. Ich habe mal kurz vor unserer Hochzeit einen Musiker kennengelernt. Der war damals schon so um die 50 Jahre alt. Und er erzählte mir, er war so sein ganzes Leben auf der Suche nach dem Sinn. So, wozu lebe ich? Was ist die Aufgabe der Menschen auf der Erde? Was ist meine Aufgabe? Und er hatte schon alle möglichen Religionen und Richtungen und Ideen ausprobiert und alles war nicht so ganz seine Richtung. Es überzeugte ihn nicht. Und dann sagte er, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einfach aus der und aus der und aus der Religion mir meine Sachen zusammengesucht und jetzt lebe ich meinen eigenen persönlichen Glauben. Das, wovon ich überzeugt bin. Meinen ganz individuellen Glauben, den ich mir zusammengestellt habe. Und wisst ihr, genau das ist der Weg, ist das Ziel des Satans. Die Menschen sollen ruhig alles finden, was sie möchten, was ihr Herz begehrt, was ihrer Fantasie entspringt, was sie sich nur vorstellen können. Sie sollen ruhig alles finden, bis auf diesen einen Weg. Bis auf diesen einen Weg, der zu Gott führt. Die Verfolgung christlich gläubiger Menschen entspringt also dem Versuch Satans, Gott zu schaden. Auf jede erdenkliche Weise. Indem er ihm seine Geschöpfe, auf welche Weise auch immer, abspenstig macht. Sie verwirrt, sie wegholt, von diesem Weg zu Gott abhält. Aber was, jetzt mal aus der Sicht des Satans gefragt, was ist eigentlich so schlimm am christlichen Glauben? Was macht Christen, die doch eigentlich friedlich eingestellt sind, von denen die meisten die Waffe nicht in die Hand nehmen würde, die Gewalt verabscheuen, was macht Christen so gefährlich? Was macht sie so gefährlich für den größten Feind Gottes? Und ich möchte dazu die Geschichte lesen. Kinder, aufgepasst, jetzt müsst ihr zuhören. Ein kleines Mädchen stand am Rand einer Menschenmenge, während ihr Vater Zeugnis darüber gab, was Jesus Christus in seinem Leben getan hatte. Er bezeugte, wie der Herr ihn gerettet hatte und ihn aus seinem alten Leben als Trinker herausgeholt hatte. In der Menge stand auch ein Mensch, der sich dieses religiöse Geschwätz nicht länger anhören wollte. Und er rief, warum hältst du nicht den Mund, alter Mann, und verschwindest? Du träumst doch nur. Kurz darauf merkte dieser Skeptiker, dass jemand an seinem Ärmel zog. Er blickte nach unten und es war das kleine Mädchen. Sie sah ihm in die Augen und sagte, Entschuldigung, aber du redest über meinen Papa. Du sagst, dass mein Papa ein Träumer ist. Ich erzähle dir was von meinem Papa. Mein Papa kam früher immer betrunken nach Hause und hat meine Mama verhauen. Und sie hat immer die ganze Nacht geweint. Und mein Papa hat das ganze Geld für den Schnaps ausgegeben. Nie hatten wir was Schönes zum Anziehen. Manchmal musste ich sogar ohne Schuhe zur Schule. Aber jetzt guck dir mal diese Schuhe und mein Kleid an. Mein Papa hat jetzt eine gute Arbeit. Dann zeigte sie in die andere Richtung und sagte, und siehst du diese Frau da hinten, die so fröhlich aussieht? Das ist meine Mutter. Und sie weint jetzt nicht mehr die ganze Nacht. Jetzt singt sie immer. Und dann der K.O.-Schlag. Sie sagte, Jesus hat meinen Papa neu gemacht. Jesus hat mein Zuhause neu gemacht. Also, wenn mein Papa träumt, dann weck ihn bitte nicht auf. Es sind nicht die Menschen, die der Teufel fürchtet. Ich glaube nicht, dass er Angst vor mir hat oder vor uns. Es ist das, was die Liebe Gottes aus den Menschen macht, was ihm Angst macht, was ihm Angst einflößt. Menschen, die die Liebe Gottes gespürt haben, die erlebt haben, wie Gott ihr Innerstes anrührt, dass er sie von Bindungen frei macht, dass er sie vollkommen neu macht, dass er aus einem elenden, kaputten Dasein etwas Schönes machen kann, etwas Wertvolles. Diese Menschen bleiben nicht so, wie sie waren. Diese Menschen verändern sich und diese Veränderung, die bleibt nicht innen drin, sie ist nicht verschlossen, sondern sie geht automatisch nach außen. Sie wird nach außen sichtbar, wie ein warmes Lächeln, wie eine Umarmung, die andere Menschen sehen und spüren können. Und wisst ihr, Jesus drückt das so aus: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und als Folge davon euren Vater im Himmel preisen. Wisst ihr, als ich diese Zeugnisse damals vor wenigen Tagen mir durchgelesen habe von den Menschen in den verfolgten Ländern, da habe ich mich geschämt. Ich habe mich geschämt, weil ihr Licht strahlt und sie trotz aller Not und Verfolgung ein Zeugnis sind. Ein Zeugnis für Jesus Christus, für ihren Erlöser, für ihren Retter. Und wisst ihr, ich musste mich dann vor Gott stellen und ich habe mir die Frage gestellt: Leuchte ich hier für dich, in diesem Land, in dieser Zeit, an dem Platz, wo du mich haben möchtest, so wie du dir das vorstellst? Und ich musste feststellen, nein, eigentlich tue ich das nicht. Nicht, weil ich nicht an Gott glaube oder keine Beziehung zu Jesus habe, doch. Nein, ich tue es nicht, weil ich eigentlich viel zu sehr mit mir selber beschäftigt bin. Ich möchte hier meinen Weg gehen. Ich möchte, dass es mir und meiner Familie gut geht. Ich möchte mir eine Zukunft aufbauen. Alles Punkte, gegen die Gott eigentlich nichts einzuwenden hat, mit denen er vollkommen einverstanden ist. Ja, wunderbar. Aber darüber hinaus habe ich vergessen, dass ich auch ein Licht für andere sein soll. Dass es nicht nur um mich geht. Dass ich diesen Blick nach außen verloren habe. Und ich finde es so schade, so traurig, dass wir, die wir in einer Zeit und in einem Land leben, wo wir so viele Möglichkeiten haben, dass wir, wo es uns so gut geht, immer häufiger vergessen, worum es eigentlich geht. Dass wir, die wir so viele Möglichkeiten haben, oft den Blick für den Nächsten vergessen oder verlieren. Einfach nicht hinschauen. Dass wir uns viel mehr Sorgen um unser Haus, unser Geld, unsere Zukunftspläne machen, als darum, dass Menschen zu Christus finden und gerettet werden. Und ich frage mich, ob das nicht vielleicht auch eine Falle des Teufels ist, dass er uns einlullt, uns zufrieden macht. Ist doch alles wunderbar. Dir geht's doch gut. Leb doch dein Leben. Dass er uns davon abhält, gefährlich zu werden. Ihm gefährlich zu werden. Ich weiß nicht, ob ich das Recht dazu habe, ob ich das darf, aber ich möchte einfach mal diese Frage in den Raum stellen. Bist du ein Licht, das andere auf Gott hinweist? So wie Jesus uns das sagt, euer Licht soll vor den Leuten, vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure Werke sehen und sollen euren Vater im Himmel preisen. Unsere Welt braucht mehr Licht. Nicht nur das Licht, das jetzt in den Fußgängerzonen aufgehängt wird, dass die Fenster erleuchtet, diese Vorweihnachtszeit einläutet. Nein, unsere Welt braucht Licht, das in die Herzen der Menschen scheint und ihnen Hoffnung gibt. Warum werden Menschen, die Jesus nachfolgen, verfolgt? Zum einen deshalb, weil Satan, der Feind Gottes, alles daran setzt, Gott und seinem Werk und seinem Plan zu schaden. Zum anderen auch deshalb, weil Menschen, die mit Gott leben und mit seiner Liebe in Berührung kommen, sich verändern und damit dem Teufel gefährlich werden. Denn durch diese Veränderung, durch dieses Licht, das Gläubige ausstrahlen, werden andere Menschen aufmerksam und beginnen, nach Gott zu fragen. Es gibt allerdings noch einen dritten Punkt, auf den ich etwas eingehen möchte. Es ist meiner Meinung nach einer der zentralsten Punkte, einer der zentralsten Elemente in der Beziehung zwischen Gott und Menschen und deshalb auch für den Satan einer der gefährlichsten. Und als Beispiel für diesen Punkt möchte ich gleich die zweite Geschichte lesen. Es ist die Geschichte eines Vaters und seiner kleinen Tochter. Die beiden haben nur sich, weil die Mutter schon früh gestorben ist und wie so häufig bei so einem Verlust rücken die beiden enger zusammen. Joe, so heißt der Vater, und Madeline, seine kleine Tochter, haben einen Brauch. Sie haben ein Ritual eingeführt. An Weihnachten, wenn die ganze Hektik und das Feiern vorbei ist, machen die beiden Musik an, sie nehmen sich in die Arme und erinnern sich an die Zeit, als ihre Mutter noch bei ihnen war. Und so vergehen die Jahre und aus diesem kleinen Mädchen ist ein großes Mädchen geworden, eine junge Frau. Und auf einmal ist sie nicht mehr da, diese Idylle, dieser Zusammenhalt, den die beiden bisher hatten. Immer öfter kommt es zu Streit, zu Auseinandersetzungen, zu Verletzungen. Das Mädchen findet neue Freunde, sie bleibt abends länger weg. Sie fängt an, Dinge zu tun, die eigentlich niemand so richtig nachvollziehen kann. Am wenigsten der Vater, der zu Hause nächtelang auf sie wartet. Und irgendwann haut sie einfach ab. Sie läuft weg von zu Hause. Raus in die große Freiheit. Mit ihrem Freund zieht sie in eine andere Stadt und gemeinsam träumen sie davon, einen Laden aufzumachen, viel Geld zu verdienen und ein Leben nach ihren Vorstellungen zu leben. Es dauert nur wenige Wochen, da sind sie hoch verschuldet und haben weder Geld noch Arbeit. Und ein paar Tage später lässt ihr Freund sie einfach sitzen. Er verschwindet einfach von heute auf morgen und er lässt sie mit den Schulden und mit ihrer Hoffnungslosigkeit allein. Eine Frau im Park erzählte ihr von einer Obdachlosenunterkunft in der Nähe der Brücke. Für ein paar Dollar konnte sie einen Teller Suppe und eine Bettstelle bekommen. Ein paar Dollar war alles, was sie hatte. Sie benutzte ihren Rucksack als Kopfkissen und eine Jacke als Decke. Der Raum war so laut, dass man kaum schlafen konnte. Madeline drehte ihr Gesicht zur Wand und zum ersten Mal seit mehreren Tagen dachte sie an das schnurrbärtige Gesicht ihres Vaters, wie er ihr einen Gute-Nacht-Guss geben würde. Doch als Tränen in ihre Augen stiegen, weigerte sie sich zu weinen. Sie verdrängte die Erinnerung und beschloss, einfach nicht an zu Hause zu denken. Sie war zu weit gegangen. Sie konnte nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen zeigte ihr das Mädchen in der Bettstelle neben ihr eine Handvoll Trinkgeld, das sie dafür bekommen hatte, dass sie in einer Bar getanzt hatte. »Das ist die letzte Nacht, die ich hier verbringen muss«, sagte sie. »Jetzt kann ich mir ein eigenes Zimmer mieten. Sie haben mir gesagt, dass Sie noch ein Mädchen suchen. Du solltest einmal dort vorbeischauen.« Sie zog ihr Notizbuch aus der Tasche und gab ihr die Adresse. Madelines Magen drehte sich allein bei dem Gedanken um. Sie konnte nur murmeln, »Ich werde es mir überlegen.« Den Rest der Woche verbrachte sie auf der Straße und suchte nach Arbeit. Am Ende der Woche, als es Zeit war, die Rechnung zu bezahlen, steckte sie die Hand in die Tasche und zog den Zettel mit der Adresse heraus. Es war alles, was sie noch hatte. »Ich werde heute Nacht nicht hier schlafen«, verkündete sie und ging weg. Wie schnell kann doch Hunger Überzeugungen ins Wanken bringen? Eines musste man ihr lassen, sie konnte tanzen. Ihr Vater hatte es ihr beigebracht. Jetzt wurde sie von Männern, die das Alter ihres Vaters hatten, beobachtet. Sie nahm das mit dem Verstand gar nicht mehr wahr. Sie dachte einfach nicht drüber nach. Madeline tat einfach ihre Arbeit und nahm ihr Geld. Sie hätte vielleicht nie drüber nachgedacht, wenn die Briefe nicht gewesen wären. Der Cousin brachte sie. Nicht ein oder zwei, sondern eine ganze Schachtel voll. Alle an sie adressiert, alle von ihrem Vater. »Dein ehemaliger Freund muss dich verpfiffen haben. 2 oder 3 Briefe pro Woche kommen bei mir an«, klagte der Cousin. »Gib ihm deine Adresse.« Oh, das konnte sie nicht. Er könnte sie finden. Sie brachte es auch nicht über sich, die Umschläge zu öffnen. Sie wusste, was in den Briefen stand. Er wollte, dass sie nach Hause kommt. Doch wenn er wüsste, was sie tat, würde er nicht schreiben. Es war weniger schmerzlich, die Briefe gar nicht zu lesen. Also las sie sie nicht. Nicht in dieser Woche und nicht in der nächsten, als der Cousin noch mehr brachte, und auch nicht in der folgenden Woche, als er wiederkam. Sie bewahrte die Briefe im Ankleideraum des Clubs auf, nach dem Poststempel geordnet. Sie fuhr mit dem Finger über jeden Brief, konnte sich aber nicht überwinden, einen davon zu öffnen. An den meisten Tagen war sie in der Lage, ihre Gefühle zu betäuben. Die Gedanken an Zuhause und die Schamgefühle wurden in eine versteckte Ecke ihres Herzens gekehrt. Aber manchmal wurden die Gedanken so stark, dass sie sie nicht abwehren konnte. Nach einiger Zeit fielen die Blätter und die Luft wurde kühler. Die Post kam, der Cousin beklagte sich und der Stapel Briefe wuchs. Sie weigerte sich immer noch, ihm ihre Adresse zu schicken, und sie weigerte sich, einen Brief zu lesen. Dann, einige Tage vor Weihnachten, kam ein anderer Brief. Die gleiche Form, die gleiche Farbe, aber dieser Brief trug keine Briefmarke und er wurde nicht vom Cousin gebracht. Er lag auf ihrem Frisiertisch. Vor ein paar Tagen kam ein großer Mann vorbei und bat mich, dir das zu geben, erklärte eine der anderen Tänzerinnen. Er sagte, du würdest die Botschaft verstehen. Er war hier? Fragte sie. Die Frau zuckte mit den Schultern. Muss er wohl? Madeleine musste ein paar Mal schlucken. Dann betrachtete sie den Umschlag. Sie öffnete ihn und nahm eine Karte heraus. Ich weiß, wo du bist, stand drauf. Ich weiß, was du tust. Das ändert jedoch nichts an meinen Gefühlen. Was ich in jedem meiner Briefe sagte, gilt immer noch. Aber ich weiß nicht, was du gesagt hast, dachte Madeleine. Sie zog einen Brief aus dem Stapel und las ihn, dann einen zweiten und einen dritten. Und in jedem Brief stand der gleiche Satz. Und jeder Satz stellte die gleiche Frage. Bald war der Fußboden mit Papier bedeckt. Tränen liefen ihr übers Gesicht. Eine Stunde später saß sie in einem Bus. Ich komme gerade noch rechtzeitig, dachte sie. Fast wäre sie zu spät gekommen. Die Verwandten waren beim Weggehen. Joe half der Oma in der Küche, als sein Bruder aus dem Wohnzimmer, in dem es plötzlich ganz still geworden war, rief, Joe, hier ist jemand und will mit dir sprechen. Joe trat aus der Küche und blieb stehen. In einer Hand hielt das Mädchen einen Rucksack, in der anderen eine Karte. Joe sah in ihre Augen. Die Antwort ist ja, sagte sie zu ihrem Vater. Wenn die Einladung noch gilt, ist die Antwort ja. Joe musste schlucken. Ja, natürlich, die Einladung gilt noch. Und so tanzten die beiden wieder am Weihnachtsabend. Auf dem Boden neben der Tür lag ein Brief mit Madeleines Namen und der Bitte ihres Vaters. Willst du nach Hause kommen und wieder mit deinem Papa tanzen? Diese Geschichte ist eine Übertragung des Gleichnisses vom verlorenen Sohn in unsere heutige Zeit. Jesus, der Sohn Gottes, erzählt den Inhalt dieser Geschichte den Menschen, um ihnen zu zeigen, wie Gott ist. Um ihnen die Barmherzigkeit und die Vergebung seines Vaters vor Augen zu führen. Ich weiß nicht, wo du bist, aber ich weiß, was du tust. Und trotzdem möchte ich dich wieder zurückhaben. Und trotzdem warte ich Tag für Tag auf dich und sehne den Tag herbei, an dem ich dich in meine Arme schließen kann. Und wisst ihr, warum diese Botschaft für den Teufel so gefährlich ist? Sie ist gefährlich für ihn, weil sie den Menschen Hoffnung gibt. Weil Menschen, die auf dem Bodensatz des Lebens angekommen sind, bis zum Hals in Sünde stecken, für die es eigentlich keine Hoffnung gibt und die das auch glauben und denken und das auch leben, dass diese Menschen plötzlich in die Gegenwart und in die Vergebung Gottes kommen. Und auf einmal gehen sie in strahlenden Kleidern zu anderen Menschen, die genauso in der Sünde stecken, denen es genauso dreckig geht. Und sie erzählen ihnen von ihrem Vater im Himmel, der mit ausgebreiteten Armen auf sie wartet, der sie so dreckig und so stinkend, wie sie sind, in seine Arme schließt und der der ganzen Welt verkündet: Mein Kind war tot und nun ist es lebendig geworden. Die erlebte Botschaft von der Vergebung Gottes ist für den Feind Gottes, für den Teufel deshalb so gefährlich, weil sie Hoffnungslosen Hoffnung bringt. Und so sagt die Bibel über Jesus: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Und Jesus selber sagt von sich: Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch erquicken. Diese Botschaft muss zu den Gebrochenen, muss zu den am Boden liegenden Menschen dieser Welt. Denn nur mit dieser Botschaft ist Heilung möglich. So sagt es die Bibel. Es ist in keinem anderen Namen das Heil gegeben, als in dem Namen Jesus Christus. Und so viele Menschen warten darauf. Ich weiß nicht, in welcher Lebenslage du dich befindest. Ich weiß nicht, welche Sorgen dich begleiten, was dich quält, was dich beschäftigt. Vielleicht brennst du für Christus und sagst: Ja, Amen, genau das ist die Botschaft. Wir müssen den Menschen diese Liebe unseres Herrn Jesus weitersagen. Wenn das so ist, dann möchte ich dich gleich einladen, dass du mitbetest in unserer Gebetsgemeinschaft, die wir gleich machen werden. Und ganz besonders für all diejenigen, die aufgrund des Glaubens an Jesus Christus verfolgt, misshandelt und ausgestoßen werden, jetzt in diesem Moment. Die unter Einsatz ihres Lebens die Hoffnung zu den Hoffnungslosen bringen. Vielleicht bist du aber da und merkst, dass du innerlich gar nicht mehr zur Ruhe kommst. Dass dich so viel treibt und drängt, dass du die Menschen um dich herum ganz aus den Augen verloren hast, dass du dich eigentlich die letzten Zeit nur noch auf dich fixiert hast, dass du vorankommen wolltest. Vielleicht hast du festgestellt, dass dein Licht eigentlich nur noch so ein bisschen flackert. Vielleicht nur noch glimmt, dass es beinahe ausgeht. Wenn das so ist, dann können wir heute auch für dich beten. Wir können beten, dass Gott dich neu begeistert, dass du dich ihm neu öffnest und dass er deine Wunden und deine Verletzungen wieder heile macht. Denn das kann er, das möchte er. Unsere Welt braucht leuchtende Lichter, die das Dunkel verdrängen. Amen.